In der Bibel gibt es immer den Blick zurück, dass wir Lebensbeschreibungen bekommen, in der Bibel nachlesen können, wie sich Menschen haben von Gott gebrauchen lassen, die uns auch als Vorbilder dienen können. Auf der anderen Seite gibt es in der Bibel aber auch Biografien von Menschen, wo man vielleicht lieber aus Fehlern lernen sollte. Und da sieht die Bibel eben nicht alles rosa-rot und verklärt auch nicht rückblickend die dunklen Seiten von Gier, Macht und Schuld, sondern beschreibt ehrlich die Höhen und Tiefen, die in einem Menschenleben aufgetaucht sind. Und da wollen wir gemeinsam eine Person anschauen. Eine Person des Alten Testaments, die so manches erlebt hat. Teilweise Unvorstellbares erlebt hat, was man vielleicht nur im Reich der Fabeln deuten würde. Eine Person, die nicht zum Volk Israel gehört hat, aber trotzdem drei Kapitel in der Bibel gewidmet worden ist. Ich spreche von Biliam. Wie sah das Leben von Biliam aus? Und wenn wir Biliam hören, dann fällt uns natürlich sofort ein, der Esel, der gesprochen hat. Unvorstellbar. Und wir wissen, dass Biliam das Volk Israel gesegnet hat, anstatt es zu verfluchen. Aber wenn wir ins 4. Mosebuch reinschauen, dann gibt es noch viel mehr Punkte über Biliam, die auch interessant sind. Und da möchten wir uns drei Punkte anschauen aus Biliams Leben. Einmal Biliams Ruf, also im Sinne von, was wird über Biliam denn noch gesagt und gedacht? Dann der zweite Punkt, Biliams Verlockung. Und der dritte Punkt, das Nachspiel des Biliams. Und drei Kapitel sind viel in der Bibel und ich möchte nicht alles vorlesen, sondern ich möchte euch erzählend da mit hineinnehmen. In Kapitel 22 fängt es an, danach zogen die Israeliten weiter und lagerten sich in den Steppen Moabs gegenüber Jericho. Wo stehen wir im Alten Testament? Das Volk Israel ist ausgezogen aus Ägypten. 40 Jahre lang ist es auf der Halbinsel Sinai umhergewandert. Und jetzt wird es nach und nach das Land der Kanaaniter einnehmen. Noch ist Jericho nicht eingenommen, sondern die Israeliten lagern davor auf der östlichen Seite vom Jordan. Die Israeliten ziehen also östlich vom Toten Meer gen Norden und erobern ein Landgebiet nach dem anderen. Das Volk ist siegreich unterwegs. Es ist sehr groß. Man sagt, glaube ich, 1 Million Menschen waren das damals. Das ist Wahnsinn. Sie haben das starke Heer der Amoriter geschlagen und nun bekommen die Könige Angst vor dem Volk Israel. Wer kann diesem Volk denn jetzt gerade widerstehen? Wer und was wird dieses Volk mit uns machen? So fragen sich die Könige und vor allem auch der König der Moabiter, Balak. Was können wir tun? Und er schmiedet einen Plan, er verbündet sich mit den Midianitern. Aber was können wir ausrichten gegen das Volk Israel? Und wie können wir dieses Volk vernichten, bevor es uns vernichtet? Und diese Frage ist selbst 4000 Jahre später immer noch brandaktuell. Die Länder um Israel herum fragen sich immer noch, wie können wir dieses Volk vernichten? Wenn man da Arabische Liga hört, dann ist es genau das die zentrale Frage. Ein Jude hat mal gesagt, die Frage, wie man uns vernichten kann, die begleitet uns von Anfang an, seit es das Volk Israel gibt. Antisemitismus ist von Anfang an da gewesen. Und Balak, der König der Moabiter, ist am Verzweifeln und er greift nach dem letzten Strohhalm. Er hat von einem Mann gehört. Er kennt einen Mann 1000 Kilometer weit weg. Ein Mann, der ihm helfen soll. Ein Mann, der schon bewiesen hat, dass seine Worte mächtig sind und Einfluss haben. Ein Mann, der in Mesopotamien wohnt und der nicht zum Volk Israel gehört. Der soll ihnen zum Sieg verhelfen. Biliam soll kommen und das Volk Israel verfluchen. Biliams Ruf. Was sagt man über Biliam? Und der Balak, der König der Moabiter, sendet eine Abteilung 20 Tagesreisen ins ferne Irak ja heutzutage. Er gibt Geld mit, um Balak und um Biliam zu überzeugen. Und sie sprechen, so komm nun und verfluche mir das Volk, denn es ist mir zu mächtig. Vielleicht kann ich es dann schlagen und aus dem Land vertreiben. Denn ich weiß, wen du segnest, der ist gesegnet. Und wen du verfluchst, der ist verflucht. Bileams Ruf hat sich weit verbreitet, über die Landesgrenzen hinweg. Ohne Handy und Internet hat er das geschafft. Und es ist beachtlich. Wer weiß, wie der Staatspräsident von Polen heißt. Das sind keine 1000 Kilometer. Ich habe auch nachschlagen müssen bei Wikipedia. Andrzej Duda heißt er. Ich habe nicht gekannt, aber Bileam, den hat jeder gekannt. Bileams Ruf über 1000 Kilometer weit. Wen du segnest, der ist gesegnet. Und wen du verfluchst, der ist verflucht. Den Ruf hat Bileam nicht bekommen, weil er einmal jemand verflucht hat oder einmal jemand gesegnet hat und es eingetroffen ist. Nein, das ist öfters passiert. Das hat sich öfters bestätigt. Und es war bekannt bei den Leuten. Und an diesen Strohhalm greift der König der Moabiter. Ich habe mich gefragt, welchen Ruf haben wir? Welchen Ruf habe ich als Vater? Wie sehen mich meine Kinder? Welchen Ruf habe ich als Person im Vorstand? Was sagen die Geschäftskollegen von mir und über mich? Welchen Ruf habe ich im Verein, in der Kirche, beim Feiern? Ist es immer der gleiche Ruf, den die Leute von mir haben? Oder habe ich sonntags den Ruf, montags den Ruf? Und je nachdem, wo ich mich befinde und mit wem ich zu tun habe, verändert sich mein Ruf. Nach dem Motto, sonntags geht er in der Stunde und dienstags, da schwätzt er dummes Zeug daher. Ich hoffe nicht, dass es der Ruf ist, aber jeder kennt es. Ah, der Schaffer, ah, der Chaot, der Geschwätzige, der Listenmensch. Die Artikel waren es alle mit der, geht auch für die. Welchen Ruf hat die Gemeinschaft hier im Ort? Wie sehen uns die Leute? Und da darf man ruhig mal kritisch drüber nachdenken, über seinen Ruf. Und der Ruf entsteht durch mein Reden und mein Handeln. Und das darf und das soll ich auch immer wieder im Lichte der Bibel prüfen und vergleichen, was die Bibel dazu sagt. Ich habe mich gefragt, sind wir nicht manchmal viel zu nachlässig und viel zu zufrieden mit dem Ruf, den ich habe? Oder sind wir manchmal viel zu müde, dagegen jetzt was zu unternehmen? Zu nachlässig umzudenken? Oder sind wir manchmal nicht viel zu sehr von unseren eigenen Meinungen und Überzeugungen eingenommen, anstatt sie mit dem Wort Gottes zu vergleichen? Prüfet alles, steht im Neuen Testament, und das Gute behaltet. Prüfet alles, und es gilt auch für alle Themen, die uns betreffen, die auf uns einströmen, auch als Gemeinde. Was sagt Gottes Wort? Und das ist manchmal nicht so, wie man es gern hätte oder wie man es gern hören würde. Vielleicht auch nicht so, wie es die Gesellschaft um uns herum sieht. Und es war damals zu Jesus' Lebzeiten auch nicht anders. Wir lesen von Stellen, wo Jesus predigt und die Leute wandten sich ab und gingen fort. Bis dahin, dass Jesus selbst die Jünger fragt, und ihr, was macht ihr? Segen und Fluchen entstehen durch Worte. Unser Mund soll eine Quelle sein, aus der nur trinkbares Wasser hervorquillt. Eine Quelle kann nicht gleichzeitig süßes und bitteres Wasser hervorbringen. Und im Neuen Testament steht, wir sollen nicht fluchen. Unser Reden soll eine Quelle der Freude sein, des Trostes für andere, der Ermutigung, der Vergebung und nicht des Unfriedens. Und dafür müssen wir uns immer wieder jeden Tag füllen lassen mit Gottes Geist, mit seinem Wort, dass wir darüber nachdenken, was Gott von uns möchte. Und da kann Gottes Geist dann Gutes aus uns hervorbringen. Achten wir doch mal in der nächsten Woche auf unsere Worte, auf unser Denken und lassen wir uns füllen mit dem, was gut ist. Auch im Psalm 1 schreibt schon David davon: Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, der nicht tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt da die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Das ist ein Anspruch, Tag und Nacht. Aber was noch viel wichtiger ist als der Ruf oder wie sehen mich die Leute, ist ja die Frage, wie sieht mich Gott? Wie sieht mich mein Vater im Himmel? Wie sieht mich Jesus Christus? Und wenn man da in die Bibel reinschaut, dann finde ich es der Hammer, was über David gesagt wird. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Am Lebensende steht dieser Satz über das Leben von David. Und wir wissen, David war ein Mörder, ein Ehebrecher. Er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Natürlich nicht wegen dieser Taten, die er da begangen hat, aber weil er seine Fehler immer wieder vor Gott gebracht hat, weil er Gott um Vergebung gebeten hat und immer wieder gefragt hat, Herr, was möchtest du? Was willst du für mein Leben? Was würden wir uns wünschen, was Gott über uns mal sagt? Und dann die spannende Frage, was hätte das für Auswirkungen auf mein Leben? Jetzt, morgen und wieder im Alltag, wenn es auf mich einströmt. Ein Mann, eine Frau nach dem Herzen Gottes. Jemand, der die Nähe gesucht hat, der nach Gottes Willen gefragt hat. Das wäre ein schöner Ruf. Und was hätte das für Auswirkungen auf mein Umfeld, auf mein Leben? Seien wir mutig, immer wieder diese Frage zu stellen. Biliams Ruf, Punkt 1. Und welchen Ruf möchte ich haben? Punkt 2, Biliams Verlockung. Jetzt geht's weiter im 4. Mosebuch. Biliams Ruf wird zum Aufhänger. Und jetzt sehen wir, was auch dieser Ruf bewirkt. Balak, der König der Moabiter, sendet die Boten nach Mesopotamien. 1000 Kilometer weit weg, 20 Tagesreisen ist es ihm wert. Und wie wird Biliam reagieren? Er soll das Volk Israel verfluchen. Biliam lädt die Boten ein, zu übernachten. Und die Einladung des Übernachtens ist nicht nur ein Signal der Gastfreundschaft, sondern dass sich Biliam ernsthaft mit diesem Angebot auseinandersetzen möchte. Ein Fluch auszusprechen scheint für ihn nicht abwegig zu sein. Und er möchte darüber nachdenken, ob er das Volk Israel verfluchen soll. Mit welchen Mächten da Biliam in Kontakt steht, um überhaupt Segen und Fluch aussprechen zu können, wird hier nicht gesagt. Aber was gesagt wird, ist, dass Gott auf sein Volk Acht gibt. Dass Gott hier einschreitet, bis hierhin und nicht weiter. Wenn es um sein Volk geht, dann gibt Gott darauf Acht. Wenn es um uns geht als Gemeinde, da gibt Gott darauf Acht. Und Gott begegnet Biliam und spricht zu ihm, geh nicht mit ihnen, verfluche das Volk auch nicht, denn es ist gesegnet. In Sacharja 2 heißt es, wer euch antastet, der tastet seinen Augapfel an. Das Volk Israel und auch wir als Gemeinde sind Gottes Augapfel. Und wer Gottes Augapfel antastet, da schreitet Gott auch ein. Biliam hört Gottes Stimme. Biliam bekommt einen klaren Auftrag. Geh nicht mit. Ein klares Signal. Und was macht Biliam? Biliam sagt tatsächlich, ihr könnt nach Hause gehen. Ich gehe nicht mit euch. Und die Leute ziehen fort. 20 Tagesreisen wieder zurück. Und der Balak, der König der Moabiter, gibt sich aber nicht zufrieden. Er sagt, wenn er das Geld nicht nimmt, jetzt schicke ich noch mehr Fürsten mit, noch mächtigere Fürsten mit, noch mehr Geld mit und ich werde ihm noch mehr Ehre zuteil werden lassen. Und er schickt seine Gesandtschaft wieder hin. Wird jetzt Biliam auf Balak hören? Was sagen die Leute? Als die zu Biliam kamen, sprachen sie zu ihm, so lässt dir sagen, Balak, der Sohn Zippors, wehre dich doch nicht dagegen, zu mir zu ziehen, denn ich will dich hoch ehren. Und was du mir sagst, das will ich tun. Komm doch und verfluche mir dies Volk. Anerkennung, Ehre. Und zu wem hat schon ein König gesagt, ja, das, was du willst, das mache ich. Das ist ein starkes Stück. Da hat sich der König tief gebeugt vor ihm. Ich habe mich gefragt, was mag wohl in der Zwischenzeit in Biliams Kopf rumgegangen sein? 50 Tage lang hat er ungefähr Zeit gehabt. 20 Tage zurück, dann eine kleine Überlegung und 20 Tage wieder hin. 50, 60 Tage hat er Zeit gehabt. Mensch, so viel Geld, was hätte ich mit dem alles machen können? Ich hätte meine Schulden abbezahlen können. Ich hätte vielleicht die Armen speisen können. Ich hätte mir ein Haus bauen können. Ich hätte so viel Gutes mit dem Geld machen können. Ich hätte nur ein paar Worte aussprechen müssen. Und jetzt kommt aber ein besseres Angebot. Noch mehr. Bileam weiß ganz genau, was Gott von ihm möchte. Wird er wieder diese klare Kante zeigen? Das Angebot ist einfach zu verlockend. Ich habe mich gefragt, welche Angebote strömen auf uns immer wieder täglich ein? Welche Gedanken, Wünsche, Ideen haben wir, die uns von Gottes Geboten und Gottes Willen auch entfernen? Wo wissen wir doch eigentlich ganz klar und ganz genau, was Gott von uns möchte, was Gottes Wille ist? Und trotzdem lassen wir uns manchmal drauf ein. Trotzdem gehen wir dem Gedanken nach. Und der Widersacher und der Gegenspieler Gottes, der Teufel, der weiß ganz genau, was er tut und was er zu tun hat. Bileam wird nicht nur einmal gelockt, sondern mehrere Male und auch immer wieder ein bisschen anders. Jesus wurde in der Wüste dreimal versucht und nicht nur einmal. Petrus hat nicht Jesus einmal verleugnet, sondern dreimal verleugnet. Die Bibel ist voll von dieser Methode, dass es immer wieder passiert. Wenn man einmal klare Kante gezeigt hat, heißt es noch lange nicht, dass es beim zweiten, dritten, vierten Versuch dann doch irgendwie standhaft bleibt. Beobachten wir uns doch mal selber, was lockt uns und wann werden wir weich? In einer Predigt vom Heiko Krimmer, der auch über diese Themen gesprochen hat, der hat gesagt, es gibt vier Bereiche, wo der Teufel uns immer wieder probieren möchte. Vier Bereiche: Bereich des Geldes, Bereich der Macht, im Bereich der Ehre und im Bereich der Sexualität. Was war es bei Bileam? Was ist es bei uns? Und manchmal sind unsere Schwachstellen genau dort, wo auch unsere Prioritäten liegen, wo wir Wert drauf legen. Genau da wird manchmal angegriffen. Es gibt ja die Kinder-T-Shirts, wo man lesen kann, wenn Mama und Papa Nein sagen, dann frage ich die Oma. Ich habe mir denken müssen, stimmt dieser Spruch überhaupt? Manchmal müssen die gar nicht zur Oma gehen, weil die Kinder ja genau wissen, wie oft sie uns nerven müssen, sage ich mal so hart, damit wir weich werden. Und irgendwann nervt und dann sagt man, dann mach's halt. Und wenn es schon die Kinder wissen von uns, wie viel mehr weiß es der Gegenspieler Gottes? Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächten und Gewalten, heißt es in der Bibel. Ein geistlicher Kampf ist es, der um uns herum tobt. Und der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. Er weiß, ihm bleibt nicht viel Zeit. Und deswegen ist es so gut, in Epheser 6 auch immer wieder nachzulesen, die Waffenrüstung Gottes, die wir anziehen dürfen gegen diese Angriffe. Und auch dafür ist eine Gemeinde da, dass wir uns gegenseitig stützen, dass wir uns gegenseitig helfen, auch gegenseitig anvertrauen, wo ist unser Schwachpunkt, dass wir da füreinander im Gebet einstehen können, auch füreinander bitten können. Das kostet auch Überwindung, da auf den anderen zuzugehen. Und es wäre schön, wenn wir da Leute in der Gemeinde hätten oder auch sonst irgendwo hätten, denen wir uns anvertrauen könnten. Auch wenn wir sehen, beim anderen ist in unseren Augen vielleicht nicht irgendwas nicht richtig, dass wir da in Liebe, Respekt und Vertrauen auch das mal ansprechen können unter vier Augen. Da liegt ein Segen drauf, steht in der Bibel, wenn das geschieht in einer Gemeinde. Und auf der anderen Seite, wie gut ist es, dass wir jemanden haben, der uns immer wieder vergibt, wenn wir schwach werden. Dass wir Gott um Verzeihung bitten können, nicht nur 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Wo wir mit unserem Versagen immer wieder zu Gott kommen können und er uns in die Arme nimmt und sagt, ich liebe dich. Das ist genial. Was hat Bileam in den 50 Tagen gedacht? Gott, meinst du das wirklich so? Ist es wirklich so klar? Oder ich möchte es eigentlich gerne nochmal von dir bestätigt haben, dass ich nicht mitgehen darf. Wenn wir das lesen, ist es ganz klar, das war klare Sache, was Gott gesagt hat. Aber wenn man in der Situation drinsteckt, mit den Gedanken, mit den Wünschen, mit den Emotionen, die wir haben, das kann uns den Blick auch trüben. Und jetzt lesen wir, dass Gott nochmal mit Bileam spricht. Da kam Gott in der Nacht zu Bileam und sprach zu ihm, sind die Männer gekommen, dich zu rufen, so mach dich auf und zieh mit ihnen. Doch nur, was ich dir sagen werde, sollst du tun. Da stand Bileam am Morgen auf und sattelte seine Eselin und zog mit den Fürsten der Moabiter. Aber der Zorn Gottes entbrannte darüber, dass er hinzog. Ja, wie hat sich Gott seine Meinung doch geändert? Das glaube ich nicht. Ich glaube, wie so ein Vater, der immer wieder versucht, die Kinder positiv zu beeinflussen, sagt er irgendwann, dann geh halt mit und mach deine Erfahrung. Es ist nicht gut, aber du musst auch Entscheidungen treffen. Und Biliam geht mit und auf einmal entbrennt Gottes Zorn darüber. Ich habe die Textstelle mehrere Male gelesen, habe ich gefragt, ja, warum jetzt auf einmal entbrennt Gottes Zorn? Da hat er doch gesagt, jetzt geh doch mit. Und er geht mit und auf einmal entbrennt Gottes Zorn. Ich denke, dass Gott ins Herz von Biliam geschaut hat und gesehen hat, warum er mitgeht. Welche Einstellungen, welche Motive ihn dazu veranlasst haben, mitzugehen. Geld und Ehre. Und man kann eben nicht Gott dienen und dem Geld zugleich. Und wenn ich die ganze Welt gewinne, dann nehme ich doch Schaden an meiner Seele. Gott sieht ins Herz, Gott sieht in unser Herz. Und Gott wird auch zornig darüber, dass es an seinen Augapfel geht, an sein Volk, an seine Gemeinde. Es wird bedroht und da wird Gott zornig. Gottes Zorn, lesen wir immer wieder, entbrennt an dem Bösen, an der Ungerechtigkeit und an der Verweigerung des Gehorsams. Gottes Zorn entbrennt darüber. Und jetzt kommt der Teil, den wir eigentlich kennen aus der Bibel, zumindest den ich gekannt habe. Nämlich, Biliam sattelt die Eselin und geht nach Moab. Und der Esel sieht auf einmal den Engel des Herrn. Biliams Augen sind noch verschlossen. Und weil die Eselin den Engel sieht, will er ausweichen. Und was sieht Biliam? Nur einen störrischen Esel, der vom Weg abgeht. Und er schlägt die Eselin dreimal. Und dann öffnet Gott der Eselin den Mund. Und die Eselin spricht, warum schlägst du mich dreimal? Und dann wird auch Biliams Augen geöffnet und er sieht den Engel. Und er merkt, was er da falsch gemacht hat. Er merkt, er ist der störrische Esel. Er sieht nur aufs Geld und auf die Ehre. Und er ist jetzt bereit umzukehren. Und jetzt dreht sich das Ganze aber um. Jetzt sagt Gott nicht, ja, ich habe es dir gleich gesagt, bleib zu Hause, sondern jetzt sagt er, geh und segne mir das Volk. Biliams Verlockung. Was lockt mich? Und der dritte Punkt aus Biliams Leben, Biliams Nachspiel. Nachdem Biliam dreimal das Volk gesegnet hat und sogar noch eine Verheißung über das Volk Gottes gesprochen hat, eine Verheißung, dass aus Jakob ein Stern aufgehen wird, auch ein Hinweis auf den Messias, auf Jesus Christus. Da lesen wir, dass Balak wutentbrannt sagt, jetzt geh zurück nach Mesopotamien. Ich habe dir dreimal gesagt, du sollst das Volk verfluchen und du hast es dreimal gesegnet. Ohne Geld und ohne Ehre sollst du zurückgehen. Und wir lesen in Kapitel 24, dass Biliam auch nach Hause zieht. So weit, so gut, könnte man denken. Aber das Ganze hat ein Nachspiel. Dabei bleibt es nicht, wie man in der Bibel lesen kann. Es hat ihn gewurmt, dass er das Geld und die Ehre nicht bekommen hat. Er hat sich geärgert, dass er leer ausgegangen ist. Und was macht er? Er kommt zurück. Er spricht zwar keinen Fluch aus, aber er berät den König Balak, wie er denn das Volk verführen kann und verrät ihm den Plan. In Offenbarung 2, Vers 14 heißt es, aber Biliam hatte Balak erklärt, wie er das Volk Israel ins Verderben stürzen könnte. Er verführte sie, das Fleisch von Götzenopfern zu essen und verleitete sie zu sexueller Unmoral. Und die Umsetzung genau von diesem Plan lesen wir einige Kapitel weiter in Kapitel 25. Da fing das Volk an zu huren mit den Töchtern der Moabiter. Die luden das Volk zu den Opfern ihrer Götter. Und das Volk aß und betete ihre Götter an. Und Israel hängte sich an den Baal Peor. Da entbrannte des Herrn Zorn über Israel. Der Ratschlag Biliams wird zum Verhängnis. Nicht der Fluch, sondern der Rat Biliams. Er hat für Geld in Kauf genommen, Gottes Gebot zu missachten. Gehe nicht hin. Und Biliam ist sogar mehrere Male hingegangen. Die Versuchung war zu groß. Und das Ende von Biliam lesen wir in Kapitel 31. Sie, also die Moabiter, waren es, die Biliams bösen Plan in die Tat umgesetzt haben. Und dann ein paar Verse weiter heißt es, und außerdem brachten sie Biliam, den Sohn von Beor, mit dem Schwert um. Ein trauriges Ende von Biliam. Und es zeigt uns auch, was menschliche Gier für Folgen haben kann. Im Neuen Testament werden die Menschen mit Biliam verglichen, die die Gemeinde mit ihr Lehren füttern. Diejenigen, die Gottes Gebote und seinen Willen missachten und falsche Lehre verbreiten. Die Irrlehrer sind genauso Leute wie Biliam. Es sind die Leute, die Jesus von ihren Sünden freigekauft hat, die in der Gemeinde sind, aber den richtigen Weg verlassen haben, schreibt Petrus. Und Petrus warnte die Gemeinde vor diesen Leuten. Biliams Leben, drei Punkte herausgegriffen. Biliams Ruf, welchen Ruf möchte ich haben? Biliams Verlockung, was lockt mich? Und Biliams Nachspiel, mit welchem Ziel treffe ich denn meine Entscheidungen?